Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, endlich ist es soweit, wir sind wieder da, Staffel 4 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Anfang Juni sind wir in die Sommerpause, jetzt melden wir uns zurück und zwar am Tag vor dem ersten Saisonspiel, dem Heimspiel gegen die MT Melsung. Freuen uns riesig, dass es wieder losgeht und haben auch richtig Bock auf die neue Saison. Bei den Löwen tut sich gerade einiges darüber und was jetzt vor allen Dingen in der Vorbereitung so los war, darüber sprechen wir mit unserem ersten Gast in Staffel 4, unserem neuen Cheftrainer Sebastian Hinze. Moin!
Hallo, grüß euch.
Schön, dass du da bist. Das beziehe ich auf den Podcast und auf die Rhein-Neckar-Löwen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir zeichnen übrigens auf, das immer ganz kurz zur zeitlichen Einordnung für die Fans. Am Freitag, 26. August, gestern, haben wir die Generalprobe bei der HSG Wetzlar absolviert, gewonnen und somit auch alle Testspiele gewonnen, oder? Habe ich das falsch verfolgt?
Nee, stimmt. Ungeschlagen durch die Vorbereitung gekommen. Ja.
Das haben wir in den letzten Jahren nicht so oft geschafft. Gutes Omen?
Das kann ich ja jetzt schwer sagen. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, mit den Dingen, die wir umsetzen wollten, die wir auf die Platte gebracht haben, vor allem mit der Art und Weise jetzt in den beiden Spielen gegen Göppingen und Wetzlar, wie wir da aufgetreten sind, sind wir wirklich einverstanden. Ja, es gibt ja manchmal die Idee, man braucht auch ein schlechtes Vorbereitungsspiel. Ich brauche es dieses Jahr nicht zwingend, sondern ich finde, dass die Jungs mit sehr, sehr viel Energie trainiert haben, dass sie in den Spielen immer 100%igen Fokus hatten und jetzt geht es darum, das in die Saison zu übertragen. Und von daher, glaube ich, können wir schon mit einem gestärkten Selbstbewusstsein jetzt auch, dass die Idee funktioniert, in die Saison gehen und weiter daran arbeiten.
Du hast jetzt die Mannschaft ausgiebig kennenlernen können, unter anderem wart ihr ja auch schon im Trainingslager, da geht's ging es wie immer in die Berge. Wie ist dein Eindruck von den Jungs?
Super, ab dem ersten Tag. Ich glaube, dass das was relativ normal ist, wenn ein neuer Trainer kommt. Die Jungs, für die war es ja auch was Neues, für mich war es was Neues, dass man so eine Abtastphase gehabt hat, wo man sich aneinander ein bisschen gewöhnen musste in der Halle. Was für Übungsformen hat er, worauf legt der Wert, der Trainer, wie packe ich die Jungs an, wen packe ich wie an, und das ging wirklich extrem schnell, sodass ich ganz, ganz schnell das Gefühl hatte, dass wir eine sehr, sehr hohe Trainingsqualität haben, dass wir in einer Sprache sprechen. Hatte so in den ersten zwei Wochen gerade immer wieder das Gefühl, dass jede einzelne Trainingseinheit besser und besser wurde, gerade in der Idee, wie wir Training angehen wollen, mit welcher Intensität wir trainieren wollen, wo wir den Fokus drauf legen. Das hat mir extrem Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten, auch diese Entwicklung zu sehen. Und dann war es in den letzten Wochen wirklich, dass ich aus jeder Einheit wirklich zufrieden rausgegangen bin. Dass ich gesagt habe, wir haben unseren Job gemacht, die Jungs haben gearbeitet, wir sind ein Stück weitergekommen. Und das ist jetzt wichtig, dass wir wissen, dass das nicht nach sechs Wochen aufhört, sondern dass es so weitergeht. Und von Beginn an hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die Jungs sehr, sehr gut miteinander umgehen. Ich finde, sie haben, was man so mitkriegt als Trainer, einen guten Humor untereinander. Das scheint so, als würden sie sich sehr, sehr gut verstehen. Und das hat sich auch bestätigt in den sechs Wochen jetzt.
Wir haben ja auch sehr unterschiedliche Typen bei uns. Von sehr introvertiert bis Michael Appelgren ist alles dabei, was das angeht. Findest du, dass wir da eine gute Mischung haben?
Ja, also nochmal, ich kenne die Jungs ja jetzt auch erst sechs Wochen, auch als Team. Wir hatten noch nicht so viele Stresssituationen zusammen erlebt. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass sie sehr, sehr gut miteinander umgehen. Dass das, was ein Team braucht, dass sie sich unterstützen, aber auch sich kritisch hinterfragen, alle, dass das da ist. Und dass alle mit der Idee hier angetreten sind, dass man eine gute Saison spielen will, dass man besser werden will, dass man arbeiten will dafür, dass man wieder erfolgreich Handball spielt. Und das eint uns alle, die jetzt gerade in der Trainingshalle stehen. Das macht extrem Spaß. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass die Jungs wirklich einen sehr, sehr guten Umgang miteinander haben. Da sehr, sehr viel Respekt auch untereinander da ist.
Wie würdest du denn insgesamt den Stand der Vorbereitung einschätzen? Hast du schon alles machen können, was du dir vorgenommen hast?
Wir sind im Plan. Also wir... oder ich hatte die Idee, dass wir das Abwehrsystem erstmal wirklich jedem klar machen, dass es auch gar nicht so entscheidend ist, auf welcher Position ich spiele, sondern dass jeder im Innenblock auf den Halbpositionen weiß, wie wir 2-2-Situationen lösen wollen, was die Idee ist, wie wir arbeiten wollen, wann wir antizipieren, wo es Freiräume in der Abwehr gibt, was wir darunter verstehen wollen, Druck auszuüben über die Abwehr. Und dann die Idee, wirklich 60 Minuten zu laufen, ins Tempospiel zu gehen. Das war das, was wir umsetzen wollten. Und das, finde ich, funktioniert sehr, sehr gut. Bin auch wirklich positiv überrascht, wie das jetzt gerade in den beiden Spielen gegen Göppingen und Erlangen auch gegen qualitativ hochwertige Gegner funktioniert hat, dass wir sehr, sehr viele Tore aus dem Tempospiel machen, dass wir eine gute Rückzugsorganisation haben. Das gefällt mir sehr gut, dass wir ganz sicher noch viel Arbeit vor uns haben. Und das ist, glaube ich, auch das, woran wir, egal wie der Saisonstart jetzt läuft, egal wie positiv das gerade aussieht, woran wir uns immer wieder erinnern müssen, dass wir immer weiterarbeiten wollen, ne? Und dass wir einfach besser werden wollen und da ganz, ganz viel Arbeit noch auf uns wartet. Aber dass wir den ersten Schritt jetzt gemeinsam gegangen sind und das schon gut aussieht. Und das wollen wir jetzt transportieren in die Saison und dann wirklich Woche für Woche besser werden.
Das heißt, du musst zwischenzeitlich schon mal ein bisschen auf die Euphoriebremse auch treten bei den ganzen erfolgreichen Testspielen. Also ja, auch gegen Gegner. Ich will jetzt nicht von Angstgegnern sprechen, das ist übertrieben, aber in denen wir in den letzten Jahren ja schon auch unsere Probleme gehabt haben.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben die Spiele immer direkt analysiert danach, haben weitergearbeitet. Das war nicht so, dass sich irgendjemand auf irgendwas ausgeruht hat. Ich glaube, das können auch alle sehr, sehr gut einordnen, dass das Testspiele waren, wo man nie weiß, in welchem Zustand war der Gegner, wie hart hat er trainiert, was war der Fokus vom Gegner in diesem Spiel, was wollten sie ausprobieren. Genauso haben wir das auch gemacht. Trotzdem nochmal, ist es natürlich schön, gerade jetzt in dieser Situation mit einem neuen System, mit einer anderen Idee Handball zu spielen, als es in den letzten Jahren war, dass man auch sieht, dass das erfolgreich sein kann. Und das hat uns gut getan, das hat den Jungs gut getan, das hat uns aber eher Motivation gegeben, daran weiterzuarbeiten. Also es ist jetzt nicht einmal so gewesen, dass man hier irgendjemand runterholen musste oder irgendjemand einen Schritt weniger gemacht hat. Mhm. So wie ich es mir vorstelle.
Du hast dich ja schon relativ früh für die Rhein-Neckar-Löwen entschieden, warst dann noch weiterhin beim BHC. Hast du im Verlaufe der letzten Saison zwischenzeitlich auch mal gedacht, also mit so einem Seitenblick auf die Löwen, was kommt da auf mich zu nächstes Jahr?
Nein, ich konnte das wirklich sehr, sehr gut trennen. Ich habe den Fokus komplett auf den BHC gehabt. Natürlich gab es Themen, die man zusammen hatte, auch mit den Rhein-Neckar-Löwen. Kaderplanung, Vorbereitungsplanung, immer mal wieder ein Gespräch oder ein Planungsgespräch. Ja, aber was das Tagesgeschäft angeht, habe ich mir da wenig Gedanken auch gemacht, auch um einfach den Fokus bei meinem Arbeitgeber zu haben. Ja.
Aber es gab natürlich den einen oder anderen, der dich gefragt hat, das Chaos da drüben, willst du dir das wirklich antun?
Ja, aber das ist ja bla bla. Also das ist ja, das wird man immer gefragt und ich finde, das ist kein Chaos und ich finde auch, es gehört sich nicht, Sachen zu beurteilen, wenn man nicht dabei ist. Und von daher wusste ich, dass ich hier am 1. Juli starte. Das habe ich gemacht und ich habe einen extrem positiven Eindruck von allen. Ich habe von dem, wie alle hier daran arbeiten wollen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen, positiven Eindruck. Und von daher interessiert mich nicht, was andere sagen oder irgendwas beurteilt haben, was hier passiert ist.
Das finde ich eine gute Einstellung in dem Fall. Es gab ein paar Probleme mit Verletzungen, kleinere Blessuren. Sorgen machen wir uns nach wie vor um Lukas Nilsson mit seiner Achillessehne. Kannst du uns da auf den neuesten Stand bringen? Müssen wir beim Spiel gegen Melsung mit großen Ausfällen rechnen?
Ja, wir haben ja jetzt, das habe ich ja schon mitbekommen, wir haben ja jetzt Freitag und das erscheint aber in einer Woche.
vorausschauend
ist so, Lukas Nilsson wird keine Option sein. Mhm. Es sieht aber jetzt wirklich, finde ich, gut aus. Er ist auf einem guten Weg, ist ins Lauftraining eingestiegen. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis er dann ins Mannschaftstraining einsteigt. Sind da aber jetzt sehr optimistisch, dass das jetzt Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht. Er auch. Und da freue ich mich auch drauf, mit ihm dann auch in der Halle arbeiten zu können. Da kann ich aber jetzt noch kein Zeitfenster nennen. Bei Niklas Kürkelöke müssen wir einfach die Trainingswoche jetzt abwarten. Das könnte eine Punktlandung werden, muss es aber nicht. Und sonst sind aber alle, glaube ich, einsatzbereit.
War das jetzt, hatte Lukas jetzt eine OP oder kommt das erst noch oder ist es kein Thema mehr? Ich bin da nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Er hatte keine OP, hatte ja die Entzündung in der Achillessehne aus der letzten Saison. Mhm. Und jetzt sind wir gerade im Aufbautraining und hat jetzt gerade angefangen mit Lauftraining. Und jetzt muss man immer gucken, wie reagiert die Entzündung, um dann immer einen Schritt weiter zu gehen. Das machen wir Stück für Stück, weil wir, glaube ich, auch alle wissen, dass wir Lukas topfit brauchen und dass er dann eine Riesenverstärkung für uns ist. Und daran arbeiten wir jetzt, dass er topfit zurückkommt.
Wenn wir mit Uwe Gensheimer leider an den Achilles sehen, Experten, der ihm da mit Sicherheit auch ein bisschen helfen kann. Das heißt, es wird auch definitiv schon ohne OP gehen, oder ist das muss man jetzt auch alles erst noch abwarten?
Naja, ich bin Trainer und wir haben ja eine medizinische Abteilung, also da müsstest du dann woanders nochmal nachfragen, aber der Stand jetzt ist, dass wir im Plan sind und dass das so funktioniert und dass wir alle hoffen, dass er jetzt wirklich Schritt für Schritt langsam Richtung Hallentraining geht.
Wir wollen ja die medizinische Abteilung immer mal zu uns in den Podcast einladen, aber speziell unsere beiden Physios weigern sich, wobei ich auch glaube, das wäre ein sehr unterhaltsamer Podcast, aber bisher haben wir noch niemanden endgültig dafür verpflichten können, dass er die beiden verpflichtet.
Hätte ich gewusst, dass man sich weigern kann, das wurde mir nicht gesagt.
So ist das, okay. Schauen wir doch mal auf unseren Auftaktgegner. Was sich bei der MT personell getan hat, ist Wahnsinn, da wird die Analyse sicherlich interessant.
Ja, wir sind natürlich mittendrin jetzt, die Vorbereitungsspiele zu schneiden, die Vorbereitung zu machen auf das Spiel. Eine Mannschaft, die sich in der Qualität nochmal verstärkt hat, die, finde ich, in der Vorbereitung auch sehr, sehr gut spielt. Das sieht sehr harmonisch aus, wie sie da agieren zusammen auf dem Spielfeld. Von daher wird es direkt, glaube ich, ein Fund, was wir da vor uns haben. Aber es ist der erste Spieltag. Ich glaube, dass wir, wenn wir es schaffen, eine sehr, sehr gute Abwehr zu stellen, wenn wir es schaffen, mit der Intensität zu verteidigen und so ins Tempospiel zu kommen, dass das auch ein offenes Spiel werden kann. Und dafür wollen wir arbeiten jetzt in der nächsten Trainingswoche, dass das dann auch so passiert. Wichtig ist sicherlich, dass wir dann mit Rückschlägen auch in dem Spiel sehr, sehr gut umgehen. Dass wir das, was wir jetzt in der Vorbereitung wirklich gemacht haben, nämlich einfach im System geblieben sind, im Plan geblieben sind, einfach weitergelaufen sind, alle sehr, sehr systemtreu Abwehrangriff agiert haben, dass wir das auch unter Stress, und Handball-Bundesliga ist ein anderer Stress als Vorbereitung, da brauche ich auch keinem was Neues erzählen, dass wir das dann abrufen und dann glaube ich, können wir ein gutes Spiel machen.
Nimm uns doch mal mit in deine Handballphilosophie so ein bisschen. Was willst du von den Jungs gegen Melsungen sehen?
Ja, ich im Grunde ist es relativ einfach für mich. Also ich glaube, dass es ja immer in Spielen darum geht, eine hohe Stabilität zu haben über 60 Minuten. Viele Spiele entscheiden sich in guten und schlechten Phasen eines Teams. Und wie gut sind die guten Phasen und wie schlecht sind die schlechten Phasen? Also wie sehr wirkt so eine Phase auch aufs Ergebnis und wie stabil ist man? Von daher ist meine Philosophie, dass wir das System eigentlich immer über der individuellen Leistung steht und die individuelle Leistung dann on top kommt. Und wir dann sehr, sehr gute Spiele machen können, aber wir ein gewisses Level abrufen können über das System. Und das ist mir das Wichtigste. Und für mich gehört dazu, dass wir dem Gegner, ja, also im Endeffekt ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sind dafür oder darüber, dass wir mit einer sehr, sehr hohen Intensität verteidigen, mit einer hohen Emotionalität spielen, dass wir als Team auf der Platte auftreten, dass wir eine hohe Laufbereitschaft haben und dass wir in diesen Themen, die eigentlich mit Einsatz, mit Motivation, mit körperlicher Fitness zu tun haben, dass wir das immer zu 100% abrufen. Also Rückzug, Tempospiel und die Vor- und Nachbereitung im Kopf, dass wir Systemtreue in dem Spiel haben. Das ist schon das, was Hauptthema in der Vorbereitung war. Da sind wir jetzt ein paar Mal drauf eingegangen und was wir eigentlich auch brauchen, um diese Stabilität hinzubekommen in der Saison.
Mhm. Sag doch auch gerne mal was zu unseren Neuzugängen. Zwei davon sind bei dir im Trainerteam, zwei auf der Platte.
Im Trainerteam war für mich auch eine neue Konstellation mit einem Co-Trainer, den ich vorher nicht kannte, also den ich dann in Gesprächen vorher kennengelernt habe. Sehr interessante Konstellation, haben uns ja auch bewusst für Michael entschieden, gerade weil das Profil mit dem Thema Jugend, mit der Idee, hier die Integration der Junglöwen ins Profiteam noch professioneller, noch besser zu gestalten, dass er da sehr, sehr gut ins Profil passt. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen, haben die gleiche Idee vom Handball. Das hat sich jetzt in der Vorbereitungsphase auch angeglichen. Wir haben da viele Gespräche geführt. Ich bin da wirklich zufrieden mit der Wahl und finde, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Mit Dragan, den kann ich schon. Haben wir einen Torwarttrainer, der einfach seinen Job überragend macht. Ich glaube, der ja, mit den Torhütern arbeitet in jeder Einheit, der sie vorbereitet, der viel mit ihnen spricht. Also das ist gerade in der Konstellation mit drei Torhütern, glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig, dass wir da einen Spezialisten haben. Und auch mit ihm bin ich, ja, wie erwartet, extrem einverstanden und finde, er macht einen hervorragenden Job bisher. Und auch bei den beiden Neuzugängen, die wir im Innenblock haben, ist es ähnlich. Also wir haben genau das bekommen, was wir erwartet haben. Wir haben zwei Spieler bekommen, die ja, mit einer hohen Intensität Handball spielen, hohes Kämpferherz haben, also mit viel Emotionalität spielen, mit viel Zweikampfhärte, bereit sind zu arbeiten, und die einfach Bock darauf haben, bei den Rhein-Neckar-Löwen zu spielen.
Das klingt sehr euphorisch, freuen wir uns sehr drauf auf die ersten Spiele, vor allen Dingen dann ja auch hoffentlich möglichst lange auch mit Zuschauern und vielleicht auch sogar Zuschauern, die nicht noch mit Masken und sowas alles. Ich bin sehr gespannt, was da im Herbst noch so alles auf uns zukommt. Wenn wir beim Thema Fans sind, bei mir steht sogar viele Experten und Fans. Ein großes Thema schwebt natürlich seit, was ich, wie vielen Jahren über den Rhein-Neckar-Löwen, und das ist das Thema Andi Schmid. Ich verspreche dir, dass das die letzte Frage zu dem Thema sein wird, zumindest von mir. Ist das für dich überhaupt ein Thema, diese Fragen, wie man Andi Schmid kompensieren kann? Du hast jetzt mit ihm nicht direkt gearbeitet, aber ja, kannst du verstehen, dass es auch bei den Löwen immer noch so ein Thema ist?
Natürlich, also der Andi hat, und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug wertschätzen, wie er diesen Verein geprägt hat und sogar die Handball-Bundesliga geprägt hat in den letzten Jahren. Ein überragender Handballer für die Handball-Bundesliga und vor allen Dingen für die Rhein-Neckar-Löwen. Also die Erfolge sind mit seinem Namen verknüpft hier, und das auch völlig zu Recht. Aber die Situation ist jetzt so, dass Andi in die Schweiz gegangen ist, und wir hier mit Juri und Ulle zwei neue Mittelleute haben. Und ich finde, es geht jetzt nicht darum, wer ersetzt Andi Schmid, sondern wie wollen die Rhein-Neckar-Löwen Handball spielen? Was können diese beiden Spieler den Rhein-Neckar-Löwen bringen? Und da sind für mich persönlich, ziehe ich keine Vergleiche und habe auch keine Erwartungshaltung, in dem kann er ihn ersetzen, sondern wie schaffen wir es, das System Rhein-Neckar-Löwen vielleicht sogar besser zu machen, als es im letzten Jahr war?
Im besten Fall sind wir ja auch vielleicht nicht mehr ganz so abhängig von einem einzigen Spieler, was wir, glaube ich, schon auch eine ganze Zeit lang gewesen sind. Das wird ja wahrscheinlich auch mit das Ziel sein, oder nicht?
Naja, also dass man einen Spieler wie Andi Schmid gerne im Kader hätte, ich glaube, das, die Frage stellt sich ja nicht. Und inwieweit da eine Abhängigkeit war, wie gesagt, das ist für mich schwer zu beurteilen von außen. Also er hat das geprägt, er hat überragende Leistungen gebracht. Jetzt haben wir aber die Situation mit dem Kader, der hier steht. Und mit dem bin ich wirklich zufrieden. Ich finde, die beiden machen einen super Job auf Rückraummitte. Und jetzt geht es wirklich darum, dass wir eher das System und die Idee, Handball zu spielen, in den Vordergrund stellen. Und die Jungs sich dann in diesem System und in diesem Rahmen entwickeln sollen.
Schauen wir mal auf den Rest der Liga. Nicht nur bei Melsungen hat sich viel getan, zum Beispiel auch bei Hannover, Lemgo und auch den beiden Aufsteigern. An der Spitze haben vor allem die Füchse, denke ich, kräftig aufgerüstet. Was erwartest du von dieser Saison? Hast du zum Beispiel auch schon einen Titelfavoriten?
Habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, dass die genannten Vereine, also Flensburg, Kiel, Magdeburg, Berlin, über ihre Arbeit in den letzten Jahren einfach ein Stück vor allen anderen stehen, ein großes Stück in den Top 4. Und das wird sicherlich eng und kommt sicherlich auch so ein bisschen drauf an, wer hat einen guten Lauf, wer gewinnt die knappen Spiele, wer hat weniger Verletzungspech, wer startet gut in die Saison von denen. Ich glaube, dass Flensburg gute Chancen hat, wenn die Verletzten jetzt alle zurückkommen, wirklich eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Aber festlegen könnte ich mich jetzt nicht.
Es gibt ja so offensichtlich eine ungeschriebene kleine Regel in der Bundesliga: Wenn man einmal Meister wird, wird man es in den letzten Jahren auch ein zweites Mal. Also war es zumindest bei Flensburg, bei uns und Kiel ja sowieso mehrfach hintereinander. Ich weiß auch, dass du kein großer Fan von Prognosen bist. Wir haben ja auch alle keine Glaskugel. Was ist denn, ich frage mal anders, was ist denn für dich das, was du anpeilst mit den Rhein-Neckar-Löwen, was du auch, wo du denkst, das ist auch realistisch da, wo wir eventuell stehen könnten? Ich würde jetzt von dir niemals erwarten, dass du uns sagst, wir schaffen auf jeden Fall den Platz mit der Mannschaft.
also auch da gibt's von mir keine Platzierung. Die gibt's eigentlich auch nie. Also es ist so, dass ich jedes Bundesligaspiel gewinnen will, wir uns immer so vorbereiten, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Und ich finde das extrem schwer, jetzt eine Voraussage für nächstes Jahr im Juni zu treffen, wo wir stehen werden, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich finde, viel wichtiger ist, dass man am Ende der Saison sagen sollte, diese Mannschaft hat in jedem Spiel alles investiert, um die Punkte zu holen. Diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich entwickeln will. Diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie ans System glaubt, dass sie systemtreu ist, dass sie kämpferisch da ist, dass sie sich entwickeln will und dass sich viele Spieler in diesem Jahr entwickelt haben. Und ich glaube, dann ist die Platzierung am Ende die logische Folge von der guten Arbeit, die wir gemacht haben. Aber worauf das hinausläuft, kann ich nicht sagen. Ich kann sicherlich sagen, dass ja, letztes Jahr war man Zehnter, dass man da sicherlich besser abschneiden will, auch der gesamte Verein. Ich habe auch in dem Interview jetzt mal gesagt, dass letztes Jahr die Hin- und Rückrunde jeweils mit einem negativen Punktekonto abgeschlossen wurde, dass das sicherlich auch so ein Ziel ist, wenn man über weite Ziele spricht, dass man da wieder ins positive Punkteverhältnis kommt. Aber womit man am Ende damit landet, ob das dann der 6., 7. Platz ist, vielleicht der 5. oder der 8., das kann ich nicht sagen.
Die Jungs loben die hohe Intensität in den Trainingseinheiten. Schlummert auch ein kleiner Felix Magath in dir?
Nein, gar nicht. Also ich glaube wirklich gar nicht. Ich glaube, dass ich auch die Idee von Training ist für mich wirklich gut zu arbeiten über einen längeren Zeitraum in einer hohen Intensität, um sich einfach zu entwickeln, um diese Zeit, diese Arbeitszeit einfach zu nutzen, um besser zu werden. Und von daher glaube ich schon, dass wir eine hohe Grundintensität im Training haben, aber dass die Belastungsspitzen und die Umfänge jetzt von der Belastungssteuerung in einem in einem Rahmen liegen, der wirklich sehr, sehr gut wegzustecken ist.
Mhm. Aber Fußball spielt ihr schon noch hier und da, oder?
Gelegentlich, ja.
Und, wie ist so dein Eindruck?
Ja, also Jung ist schon verdammt schwach. Ja. Das muss man, ja, da kann man jetzt auch nicht, das kann man nicht netter ausdrücken. Da muss ich, ja.
Das sehen die halt immer anders.
Das glaube ich nicht.
Da habe ich aber schon, wir haben, also das ist irgendwie, hat sich das mal so zu so einem kleinen Nebenthema, zu so einer Nebensportart hier eingeschlichen in diesem Podcast. Allerdings kam das eher von den Spielern, weil ja wirklich die ersten 2, 3, die hier zu Gast waren, gesagt haben, also eigentlich könnte ich auch Fußball-Bundesliga spielen, so sinngemäß. Und man hört eigentlich von den Spielern immer, dass das wirklich kleine Messis sind, die da unterwegs sind.
So ist das mit dem Selbstbild.
Okay, wir wechseln mal schnell die Kategorie. Wir kommen nämlich jetzt zum größten Comeback des Jahres, was die Kategorien im Podcast angeht.
Löwen fragen Löwen.
Da ist sie wieder, meine alte Lieblingskategorie. An dieser Stelle heißt es Feuer frei für die Fragen von Spielern, Trainern, alten Weggefährten, aber vor allem auch von euch, unseren Fans. Und wir haben jede Menge davon bekommen. Deshalb legen wir gleich los mit einer Sprachnachricht von Joel Bierlehm.
Wie kommst du eigentlich dazu, dass du Schalke-Fan geworden bist?
Ich verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt. Sehr.
Er ist doch auch Schalke, habe ich mir doch sagen lassen.
Naja, wie kommt man dazu, Sympathisant, Fan von einem Fußballverein zu werden? Also bei mir war es, sie waren so in der 2. Liga, von daher war es letztes Jahr für mich gar nicht so schlimm, weil ich da Fan wurde. Und das kam über meinen Stiefvater damals, der mich mitgenommen hat ins Parkstadion damals noch, die jungen Jahren. Der hatte eine Dauerkarte und dann war das der erste Stadionbesuch und dann war man Schalke-Fan. Und das hat sich bis heute gehalten.
Das heißt, wir werden mehr. Das finde ich schön. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, schon seit ewig. Ich habe sogar eine Schalke-Dauerkarte, ehrlicherweise. Und deshalb freue ich mich sehr. Ich war nämlich alleine auf weiter Flur. Dann kam Joel dazu und jetzt bist du noch da. Also freue ich mich drüber. Wir haben ja jetzt mittlerweile sogar einen Hoffenheim-Fan in der Geschäftsstelle. Wir werden auch bunter, was das angeht. Wir haben die nächste Frage vom Co-Trainer.
Hi Sebastian, wir im Trainerteam haben eigentlich nur eine Frage an dich. Die Frage ist, wie wir dir so lachen kriegt, weil uns ist aufgefallen, dass du eigentlich nur lacht, weil du selber Jokes erzählst.
Michael Jakobsen.
Ja, ich glaube, das kommt nicht vom Trainerteam, sondern von ihm. Da schützt er sich jetzt gerade ein bisschen, das ist aber auch völlig in Ordnung. Ich finde meinen Humor wirklich gut. Der ist hart, aber der ist gut. Das kann ich so sagen, gerade wenn wir oben im Büro sitzen. Ja, und ich finde, er erzählt einfach nichts Witziges. So, also sonst würde ich lachen. Von daher, es gibt im Trainerteam schon welche, wo ich ab und zu lache, aber also Michael und ich müssen da noch ein bisschen auf den gleichen Nenner kommen. Ja.
Ihr seid doch nicht so auf einer Wellenlänge, was das angeht.
Nein, also vielleicht überspitze ich es jetzt ein bisschen. Wir verstehen uns schon, haben eine gute Arbeitsatmosphäre, aber der Humor ist wirklich, ja, da sind wir unterschiedlich unterwegs. Ja.
Erste Frage über...
Und er hat mich auch, um jetzt mal ins Detail zu gehen, hat der versucht, Muffi, den Miesepeter Schlumpf, als Spitznamen für mich zu etablieren.
Was?
Ja. Das ist aber gnadenlos mit gescheitert. So, also im Trainerbüro.
Muffi, der Miesepeter Schlumpf.
Ja.
Also, aber bist du schwer aus der Reserve zu locken, oder was?
Nein, so gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt so ein Running Gag zwischen uns. Da sind wir wieder dabei. Wer findet das wirklich lustig, jetzt so eine Frage zu stellen? Also, ich nicht.
Ich fand's ganz witzig, ja, ehrlicherweise.
Siehst du, dann bringt er dich zum Lachen. Ne? Und für mich muss er einen anderen Humor treffen.
Und ich bin leicht.
Ja, ein bisschen lache ich so. Ja gerade auch. Also, ja, Michael, stimmt. Du hast es geschafft. So.
Kann er sich dann im Kalender eintragen. Aber ja, er ist nächste Woche Freitag, weil wir ja eigentlich noch gar nicht laufen. Erste Frage von den Fans. Wie lässt du dich von den Jungs ansprechen? Trainer, Sebastian oder Herr Hinze?
Sebastian, wobei ich das nicht thematisiert habe.
Ah, okay.
So, also.
Also nicht wie Louis van Gaal, der sich ja sogar von seinen Kindern siezen lässt. Ja,
nee. Nein, also ich glaube, die meisten nennen mich Sebastian, würde ich sagen.
Ja. Ist das im Handball nicht so? Also es gibt ja, das wissen ja viele gar nicht, im Fußball, im Profifußball ist es so, dass zu 80% der Trainer gesiezt wird. Das ist im Handball gar nicht so, oder?
Nein, lege ich auch keinen großen Wert drauf.
Aber mit dem Spitznamen, also steht bei Wikipedia Seppel, sollten dich die Spieler aber nicht ansprechen.
Naja, so ein Spitzname hat ja immer eine Entstehungsgeschichte. Das ist sicherlich bei mir als Kind entstanden und alle, die mich als kleine Kinder und Familie oder als kleines Kind kannten und aufgewachsen sind mit mir, bei denen ist das so und sonst ist es eigentlich ja nicht so, dass das von neuen Leuten irgendwie oder dass ich jetzt sage, ich bin nicht Sebastian, sondern Seppel. Nein, also das.
Wenn man sich so gerade frisch kennengelernt hat, macht man das ja auch irgendwie nicht.
Nein, aber auch, also mir wäre es auch egal. Also okay. Ich leg da jetzt.
Kaya fragt, hast du als Kind schon gesagt, dass du mal Trainer werden möchtest?
Als Kind glaube ich nicht. Also wenn, dann wahrscheinlich eher Fußballtrainer. Nein, also das hat sich als Kind nicht angedeutet, aber dann zumindest begleitend sehr, sehr früh. Also ich habe dann, glaube ich, seit ich 16 bin, Handball-Jugendmannschaften trainiert, habe meine Lizenzen gemacht, während ich selber Handball gespielt habe. Also von daher habe ich eigentlich nie selber Handball gespielt, ohne parallel eine Jugendmannschaft zu trainieren. Und das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Also von daher war jetzt ganz sicher nicht die Idee, Profitrainer zu werden. Aber ich glaube, dass ich irgendwas in der Form Handballtrainer immer gemacht hätte parallel. Ja.
Aber du hattest schon super früh dann im Kopf, nach dem Handball muss es weitergehen. Und hast dir Gedanken darüber gemacht, was das werden soll?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Also das habe ich einfach parallel gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat.
Okay.
Und nicht um dann nach dem Handball damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern wirklich und habe dann auch wirklich erst so gegen Ende meiner aktiven Karriere und als Idee kam, Jugendkoordinator beim BRC zu werden, mich damit beschäftigt, ob das auch eine berufliche Perspektive für mich sein könnte im Handball und habe das dann gemacht und dann ist halt relativ schnell gegangen, Cheftrainer zu werden. Das war aber jetzt wirklich nicht geplant.
Mhm. Markus Sadi fragt, was war ausschlaggebend für den Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen?
Das Gefühl. Wirklich das Gefühl, dass das eine sicherlich bei mir grundsätzlich eine Veränderung haben zu wollen, neue Energie zu bekommen in meinem Trainerjob. Und dann die Gespräche mit den Rhein-Neckar-Löwen, die wirklich sehr, sehr positiv waren und wo ich wirklich ein gutes Gefühl hatte, dass das sehr, sehr gut passen kann zwischen dem Trainer Sebastian Hinze und dem Verein. Ja.
Simon Slesak fragt, tauschen sich Trainer eigentlich mit anderen Trainern aus?
Ja. Mhm. Ja, also ich glaube, dass nicht alle mit allen und vielleicht auch nicht jeder, aber ich habe ein paar Trainerkollegen, mit denen man auch offen und ehrlich sprechen kann und auch mal nach dem Spiel telefoniert, wenn sie vielleicht gegen Gegner gespielt haben. gegen den man bald spielt, was sie, wie, ja, wie sie das wahrgenommen haben live. Das ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes als im Video. Und genauso rufen mich auch am zu Trainerkollegen an oder wenn man sich über Spieler austauscht. Also das gibt's schon. Ja. Mhm.
Gibt's auch so Rivalitäten? Gibt's auch Trainer, wo du sagst, gar nicht mein Ding?
Nee.
Ja. Okay. Caro Mir oder Meier, ich weiß es nicht genau, fragt nach deinem Lieblingsessen.
Eigentlich müsste das ja spontan kommen. ich esse aber wirklich, wirklich gerne. Ja, ich glaube, das ist wirklich schwer, Lieblingsessen. Weil es gibt eigentlich kaum was ich nicht mag.
Okay.
Wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, ja, dann wäre es auf jeden Fall was von der Schwiegermutter.
Mhm.
Ja.
Aber welche Richtung? Also ist ja super interessant.
Ja, fleischlastig.
Okay.
Also Fleisch muss oder sollte beim Lieblingsgericht für mich schon dabei sein. Also ich bin kein Kartoffeltyp, also Bratkartoffeln geht, aber ich esse die, aber ich jetzt so eine Salzkartoffel oder so, die wäre jetzt eine Beilage, muss ich aber nicht haben, sondern also ein gutes Stück Fleisch, ein Nudelgericht, das kann auch ohne Fleisch sein, gut gemacht, ne? Wir machen auch gerne selber Nudeln, also so ein richtiges Lieblingsgericht habe ich nicht, ich glaube, ich könnte es zusammenfassen, dass ich verdammt viele habe.
Okay, also es ist super interessant gerade, weil der letzte Trainer, der hier saß, war ja Ljubomir Franjes und der beim Thema Essen der ist ja völlig krass drauf, da gibt's ja wirklich nur noch Salat und alles muss gesund sein und so. Bist du aber jemand, der sagt, boah, so eine schöne Currywurst?
Ja.
Mal geil.
Ja.
Ja, gut. Finde ich gut. Swiss Thunder ist ein geiler Name. Ist das Andy Schmieds alter Ego? Wobei, so schnell war er dann auch wiederum nicht, ne? Müssen wir auch mal sagen. Also Swiss Thunder fragt, ob du ein Lebensmotto hast.
Nein. Also höchstens, und das hat sich in den sicherlich in den letzten 10, 15 Jahren, als man dann auch erwachsen geworden ist und so, dass man mit seinen eigenen Entscheidungen lebt und nach vorne guckt. Das ist schon was ich probiere und auch wirklich gut umsetzen kann, dass ich gar nicht so viel in die Vergangenheit blicke und gar nicht so viel hinterfrage, sondern sehr lösungsorientiert auch an eigene Entscheidungen, nicht nur im Handball drangehe.
Mhm. Die nächste Frage ist doch schön. Von Kurmelat fragt, vermisst du das Bergische Land?
Ehrlich gesagt, ja. Ich finde es wunderschön hier. Hat mich auch sehr, sehr gut eingelebt. Vermisse aber wirklich so ein bisschen, wir haben ja keine großen Berge, aber gerade so das grüne Wälder, so ein bisschen hügeligere und völlig überraschend den Regen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn vermisse, aber ich vermisse ihn. Ja.
Es ist unfassbar. Also als ich in den Südwesten gezogen bin, hat damals jemand zu mir gesagt, ja, hier bei uns ist ja das Wetter immer sonnig. Und ich habe den für bekloppt erklärt, weil ich dachte, wie kann es eine Region im selben Land geben, wo es nur Sonne geben soll? Und mittlerweile ich lebe jetzt 14 Jahre hier, denke ich mir, es ist unfassbar, wie viel Sonne es hier gibt.
Das
ist
ja, so, ja, ich finde das, also dieses Jahr sagen ja auch alle, es wäre extremer als vorher. Aber also nicht viel, wenn man mit ihnen spricht. Und ja, ich finde auch die Definition von Regen hier für mich ganz weit weg. Also es hat, glaube ich, mal so eine halbe Stunde gab es ein paar Tropfen. Und dann wurde mir erzählt, es hat geregnet oder es gab einen Regentag. Ja. Also da, dann mal herzlich willkommen im Bergischen Land. Da sind Regentage wirklich Regentage.
Kenn ich. Ist im Ruhrpott nicht anders. Ist ja auch nicht so weit davon entfernt. Wo hast du denn im Bergischen Land gelebt?
In Wuppertal.
Direkt, auch die ganze Zeit über. Da bist du ja auch geboren, richtig?
Ja.
Und hier lebst du wo momentan?
In Schwetzing.
Okay, weil hügelig, also mit hügelig können wir ja auch. Hügelig und grün geht eigentlich schon auch. Aber das wirst du wahrscheinlich noch entdecken in der nächsten Zeit. Aber ich muss wirklich sagen, Bergische Land ist wirklich sehr schön. Also kann ich gut nachvollziehen, dass dir das ein bisschen fehlt. Aspect of Zero. Können wir die Fans bitte das nächste Mal verpflichten, dass sie ihren Klarnamen dazu schreiben? Weil ich habe offensichtlich ein paar Probleme mit diesen ganzen Nicknames. Also Aspect of Zero fragt, was ist die beste Übung, um in der Halle Wurfkraft zu trainieren?
Mit in der Halle, wo die beste Übung, um in der Halle Wurfkraft zu trainieren.
Wir haben anspruchsvolle Fans, die fragen schwierige Sachen.
Also ich glaube, dass Wurfkraft in erster Linie aus der richtigen Technik entsteht. Also von daher ist die beste Übung ein guter Jugendtrainer. dann wirklich so diese Verknüpfung, dass man die Bewegung in eins kriegt. Also das ist ja oft so, dass das Spieler eine hohe Wurfkraft, wenn sie eine gewisse Anlaufrichtung haben, wenn sie und das Wissen und sich in die Situation bringen, dann die höchste Wurfkraft zu haben, ist, glaube ich, das, was man schon üben und simulieren kann, ja.
Also als jemand, der noch nie einen Handball in der Hand gehabt hat, ist Werfen die falsche Antwort? Also ich hätte gesagt, einfach werfen, stundenlang werfen. Dann
ja, aber durch eine Wiederholung wird ja die Wurfkraft nicht, ne? Und ich glaube, es zielt ja darauf ab, wie ich mehr Wurfkraft oder wie mein Wurf fester wird. Und ich glaube, dass wenn ich ein gewisses Maximum an Wurfkraft habe, und es darum geht, das in der Halle zu steigern, dann geht es, glaube ich, über einen Bewegungsablauf und nicht über die Idee, ich nehme jetzt einen schweren Ball oder ich nehme einen Tennisball, wie schaffe ich es, meine Bewegung wirklich...
Also du hast den Satz nicht zu Ende gesprochen, das heißt, durch Wiederholung baue ich da nichts auf. Ich kenne mich echt nicht aus, also nicht, dass du dich jetzt...
Also glaube ich nicht. Ich habe mal niemanden gesehen, der sagt, ich mache 8x20 Würfe und am nächsten Tag oder zwei Wochen später wirft er fester. Okay. Also natürlich in einem gewissen Maß, aber keinen so großen Effekt.
Okay, das ist auch mal ganz interessant. Weil ich dachte, klar, Übung und Wiederholung ist ja was der Laie immer erstmal als gut ansieht.
Na, es gibt ja, es ist eine Frage, ich müsste wahrscheinlich seinen Wurf sehen oder ihren, um das beurteilen zu können. Aber manchmal ist es vielleicht sogar nur das Handgelenk, ein bisschen Unterarm einsetzen, ne, wo man direkt viel, viel erreicht. Ne, und das kann man dann üben. Aber jetzt zu sagen, ich nehme einen schweren Ball oder einen Medizinball, werfe die gegen die Wand und danach habe ich einen guten Handballwurf, das ist, glaube ich, die Bewegung zu komplex.
Ja, du sprichst mit jemandem, der letztes Jahr bei einem Showtraining einen Ball übers ganze Feld werfen sollte und der Ball landete ohne Scheiß, unabsichtlich, hinterm Tor und hinter mir, weil ich mit dem Harz halt überhaupt gar nicht klargekommen bin. Also so viel mal zum Thema Wurfkraft mit Kevin Gerwin. Das war's mit Kategorie 2. Sehr geil übrigens, dass uns wieder so viele Fragen erreicht haben. Das zeigt mir so ein bisschen, dass ihr die Kategorie vielleicht auch vermisst habt. Ich finde es immer sehr, sehr schön. Macht so weiter. Wir freuen uns über alle eure Anregungen. Leider können wir natürlich nicht alle Fragen stellen, aber wir versuchen hier natürlich eine repräsentative Auswahl zu treffen. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Löwen privat.
Die dritte und letzte Kategorie. Hier schauen wir so ein bisschen auf den Typen Sebastian Hinze, auf seine Handballlaufbahn, aber auch ein wenig hinter die Trainerkulissen. Fangen wir mal chronologisch an. Du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass schon Fußball bei dir eine Rolle gespielt hat. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du dich am Ende für Handball entschieden hast oder dass es dich eher zum Handball hingezogen hat?
Na, Fußball eine Rolle stimmt nicht so ganz, aber ich glaube, als Kind ist man natürlich so ein bisschen Fußball geprägt, also von den Interessen.
Weil es alles erdrückt, ne?
Ja, das ist so. Ich habe eigentlich ganz lange Wasserball gespielt als Kind und habe ich mit Wasserball aufgehört. Da habe ich irgendwie das Interesse verloren. Das hat ja auch manchmal dann, ich glaube, wie alt werde ich da gewesen sein? 10, vielleicht 9, vielleicht 11, 12. Das kann ich gar nicht mehr so. Ich habe in der C-Jugend da mit Handball angefangen. Dann ist man so, 12. Und kurz davor, also wie Wasserball aufgehört, dann was gesucht. Dann habe ich kurz Fußball gespielt, habe aber nach 3 Trainingseinheiten auch gedacht, das ist nichts für mich. Und dann hat mich die Kioskbesitzerin, der Sohn war Handballtrainer, die hat mich angesprochen, als ich mir eine Tüte Gemischtes geholt habe da in der Schule und bin dann zum Handballtraining gegangen und bin dann da hängen geblieben, was, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das zwingend mit der Sportart zu tun hatte. Mhm. Das ist ja dann oft auch, dass man da Leute getroffen hat, das einem Spaß gemacht hat und dann bin ich da hängen geblieben beim Handball.
Ja, Wasserball ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Also klar, aber von der Wurfkraft her und so und von der Art und Weise...
Also es ist halt im Wasser, ich weiß nicht, und das andere ist in der Halle. Nein, aber es gibt schon, klar gibt es Parallelen. Also und deswegen war ich sicherlich auch nicht ganz so untalentiert wie im Fußball, als ich da beim ersten Training war. Und Von daher hat Handball sicherlich deutlich mehr Spaß gemacht, weil man da auch direkte Erfolgserlebnisse gesehen hat im ersten Training und da bin ich dabei geblieben, ja.
Also es ist ja so, du bist ja Kreisläufer gewesen, das heißt, gleich ist zumindest, dass man merkt, dass es untenrum ein bisschen schwieriger wird, weil man festgehalten wird oder es halt Wasser da ist.
Ja, ja.
Deine Laufbahn ließ sich sehr ortsverbunden. TG Kronberg, LTV Wuppertal, SG Solingen und dann ab 2006 Bergischer HC. Spricht das dafür, dass du in diesen Clubs in deiner Heimat alles vorgefunden hast, was du gebraucht hast?
Ja, oder dass ich nicht so talentiert war. Weiß nicht, kann man sich
auch so. Also.
Nein, also es gab für mich, gab keinen Grund zu wechseln. Fand es immer gut da.
Aber die Möglichkeiten wird es auch mal gegeben haben, oder?
Ja, aber gar nicht, also als aktiver Spieler gar nicht so viel. Also da gab es jetzt nie irgendwie, dass man bin ja dann mit dem BRC ganz am Ende auch noch aufgestiegen. Aber ich glaube, ich hatte nicht einmal ein Erstliga-Angebot oder so. Ich hatte auch nie einen Spielervermittler oder sowas. Weiß nicht, ob es dann was gegeben hätte. Aber das war, also ich habe mich wohlgefühlt, ich habe da alles vorgefunden. Und es war ja auch. Bin dann als junger Spieler vom LTV zur SG Solingen gewechselt. Das war dann schon ein Schritt für mich. Dann sind die Vereine zusammengegangen und dann gab es halt die klare Zielsetzung, irgendwann in die erste Liga aufzusteigen. Und von daher hat sich eigentlich immer, gab es da auch immer eine Entwicklung im Club oder in den Clubs, die dazu geführt haben, dass ich eigentlich immer mich sehr wohl gefühlt habe. Mhm. Ja.
Wie würdest du denn Sebastian Hinze, den Kreisläufer, beschreiben? Was warst du für ein Spielertyp?
Ja, schon eher kämpferisch. Also glaube, dass aufgrund meiner Körpergröße sicherlich nicht dieser Kreisläufer-Typ, der sperrenlang gehalten hat, aber ja, wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl für den Raum. Ich kann ganz gut fangen. Abschluss mal so. Aber solide.
Mhm. Der Übergang von Spieler zu Trainer war dann ja sehr direkt. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz ein bisschen angerissen, dass du schon sehr früh angefangen hast, parallel Jugendmannschaften zu trainieren und dich mit dem Gedanken ja auch dann schon mal befasst hast, auch vielleicht Trainer zu werden. Würdest du im Nachhinein alles genauso wieder machen oder gab es da auch vielleicht Probleme oder Widerstände in deiner Anfangszeit dann als Trainer im direkten Übergang, wo du sagst, boah, das war schon stressig?
Nein, ich würde alles genau so wieder machen. Schon dann, ich habe es ja eben schon mal bei dem Thema Lebensmotto. Also es ist einfach, die Entscheidung war jedes Mal gut überlegt und dann auch für den Moment richtig. Mhm. Und das, was sich danach entwickelt hat, hat dann, na, also ich muss die Entscheidung ja treffen in dem Moment, wo sie da ist und nicht mit dem Wissen, was ich dann irgendwann ein paar Jahre später habe. Und von daher glaube ich, dass ich jede Entscheidung genauso wieder treffen werde.
Mhm. Du stehst.
Ja.
Bitte?
Würde, Entschuldigung.
Nicht. Würde. Du hast dann die Ausbildungen alle aber schon während der laufenden Spielerkarriere gemacht, parallel, die ganzen Scheine und sowas alles.
Genau, zum Abschluss dann die A-Lizenz, die hatte ich dann auch schon, bevor ich eigentlich Profitrainer wurde oder dann das erste Mal im Seniorenbereich gearbeitet habe. Und ja, ERF Mastercoach habe ich dann irgendwann nochmal später gemacht.
Aber ist das nicht brutal stressig, dass man das so beides unter einen Hut bekommt?
Die A-Lizenz habe ich dann wirklich, als ich aufgehört habe, gemacht und in dem Jahr, als ich Jugendkoordinator dann war, das ging. Und C-Lizenz hatte ich sehr früh gemacht, das war über 2 Wochen am Stück in Westfalen. Und die B-Lizenz, da hatte ich einen Kreuzbandriss.
Mhm. Okay, naja, ja. Dann hat man dann auf einmal die Zeit dafür, das zu machen. Du stehst für einen sehr klaren Stil und hast auch eine sehr klare Vorstellung von Handball. Wie hat sich die entwickelt?
Die entwickelt sich ständig. Mhm. Ich glaube, dass sich schon diese Grundidee Abwehr, Tempospiel, Abwehr, ne, also darüber entwickelt hat, dass für mich das Team und die Struktur immer extrem wichtig ist. Und da man einfach das mit sehr einfachen Mitteln und über Einsatz, über einfache taktische Mittel hohe Freiheitsgrade hat, aber es sehr, sehr gut beeinflussen kann, auch die Spieler selber, die Erfolgserlebnisse, die man da hat. Und das einem eine hohe Sicherheit gibt für alle anderen Entwicklungsfelder im Handball. Und von daher ist das für mich immer die Basis. dass man diese einfachen Dinge, die gar nicht so einfach sind, nur weil sie einfach heißen, also Tempospiel, Rückzug, Abwehr, wie verteidige ich 2-2, welche Struktur habe ich, Anlaufrichtung, Passqualität, dass man die eigentlich vor jeglicher taktischen Idee immer wieder trainieren muss. Und das ist meine Idee.
Gibt es denn Trainer oder Mannschaften, Projekte, von denen du dir auch ein bisschen was abgeschaut hast?
Ganz viel. Also ich glaube, dass jeder Trainer ständig, ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat, dass ein guter Trainer eigentlich ein guter Kopierer sein muss. Das ist so, man sieht was, man schaut, wie kann man das auf seine Spieler, auf seine Mannschaft, was ist die Idee dahinter. Manchmal sieht man auch was und wahrscheinlich hatte der andere Trainer eine ganz andere Idee mit dem, was er da macht, und man entwickelt eine eigene Idee. Genauso ist es, wenn man zu Trainerseminaren geht oder zum Jugendtrainerseminar und man sieht eigentlich was über eine C-Jugend und man sieht eine Übung und sagt, hey, da habe ich direkt eine Verknüpfung im Kopf und so. Ich glaube, dass für mich wichtig ist, dass ich mir das immer erhalte, so diese Lernfähigkeit und immer die Ideen entwickeln und so, dass dann der Job mir auch immer Spaß machen wird.
Wenn man jetzt sagen würde, naja, okay, wenn man jetzt wissen möchte, wie die Löwen in der kommenden Saison spielen, dann muss man sich eigentlich nur den BHC in den letzten Jahren angucken, dann ist das mit Sicherheit viel, viel, viel zu leicht gedacht, oder?
Ja, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, welche Spieler habe ich. Wie bringe ich, und das ist natürlich, wenn man in so einem Umfeld wie der Handball-Bundesliga arbeitet, ist natürlich das Entscheidende neben der eigenen Philosophie und Idee, wie bringe ich die Qualitäten der einzelnen Spieler im Kollektiv am besten auf die Platte. Und dann kann man nicht davon ausgehen, dass alle Spieler am besten performen in der Idee, die der Trainer hat. Sondern dann geht es darum, das wirklich anzupassen, Sachen im System zu finden, wo die Qualitäten des einzelnen Spielers dann auch zur Geltung kommen, wo man sie gut nutzen kann fürs Team. Und von daher ist das sicherlich das, was man schaffen muss, eine Struktur zu haben, aber auch die Qualitäten des Einzelnen in das System einzubauen. Und von daher, glaube ich, kann man das nie, also wenn ein Trainer wechselt, das 1-1 kopieren, weil man andere Spieler einfach hat.
Am Ende werden wir jetzt noch ein kleines bisschen privat, aber keine Angst, wobei, den verstehe ich nicht ganz. Wir reden nicht über Rockmusik und VW-Busse?
Na, das ist bei mir entstanden, glaube ich, in dem Gespräch, weil ich immer so Interviews ganz viel, hatte jetzt auch schon ein paar hier ganz viel über Handball, und man redet und redet und am Ende ist der Hauptteil über die drei Fragen, was ich so privat mache. Das scheint interessanter zu sein als meine Idee über Handball.
Also es scheint...
Also ich rede aber lieber über Handball als über mein Privatleben. Ich glaube,
jetzt... Okay, ja, wir haben ja jetzt viel über Handball gesprochen.
Das Problem ist richtig.
Ich habe dem nichts entgegenzusetzen, weil ich keine Ahnung von Handball habe. Tut mir sehr leid. Aber ein paar private Fragen gehen schon noch klar, oder?
Ja, klar. Ich kann ja die Antwort immer selber bestimmen. Das ist das Schöne an so einem...
Das stimmt. Und wir haben vor allen Dingen, wir haben ja schon eine private Frage nach dem Lieblingsessen, haben wir ja auch schon hinter uns.
Ja, die ja nicht sehr gut beantwortet wurde, das muss man ehrlicherweise auch
sagen. Doch, finde ich schon okay. Aber Rockmusik und VW-Busse, hat das einen Bezug?
Nein, das war einfach, ja.
Okay. Wir sprechen über Urlaub. Wo warst du im Sommer?
Jetzt muss ich überlegen. Ich war eine Woche in Portugal. Und sonst habe ich den Urlaub hier verbracht, um mich zu akklimatisieren, wie man so schön sagt.
Okay, schaltest du dann komplett ab oder bist du jemand, der eigentlich nie komplett von seinem Berufsleben abschalten kann?
Also ich musste es lernen und jetzt kann ich es sehr gut, dass ich nach einer Saison die Saisonanalyse noch mache, das fertig mache und dann wirklich aber auch 2 Wochen komplett abschalte. So, und natürlich kommen ein Gedanken im Kopf in den 2 Wochen. Das ist jetzt nicht so, dass das komplett aus dem Kopf ist, aber da versuche ich wirklich, mich damit nicht zu beschäftigen. Ja.
Hast du ein Lieblingsland oder einen Lieblingsurlaubsort?
Nein, aber wir sind sehr, sehr gerne in den letzten 2 Jahren ins Allgäu gefahren. Ja.
Ah, schön. Wo da? Also
Schwangau, Füssen, zum Wandern. Mhm. Ja.
Ist das deine Lieblingsvorstellung von Urlaub? Also heißt auch ein bisschen aktiv sein, oder flehst du dich lieber wirklich 14 Tage in die Sonne?
Das definitiv nicht. Also ich brauche Aktivität, aber ich muss jetzt nicht so einen Hardcore-Sporturlaub machen, sondern Ja, also eine Wanderung, wo am Ende eine Hütte steht, wo ich was trinken und essen kann, das ist genug Sport für einen Urlaub, aber das brauche ich. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich morgens irgendwo hinlegen kann und für mich Entspannung ist nichts zu tun, dann werde ich eher gestresst, sondern ich stehe dann auch gern früh noch auf, fahre ein bisschen Fahrrad, aber es muss jetzt nicht in hohe sportliche Aktivität ausarten, aber schon Bewegung und ja.
Also diesen Satz, den du gerade gesagt hast, ich glaube, wenn du den als Antrittsrede bei der Mannschaft gehalten hast, dann waren sofort alle deine Freunde. Ich weiß nicht, ob du die Vorgeschichte aus dem Trainingslager von letztem Jahr kennst, von der Wanderung.
Ja, die wurde mir berichtet.
Wir haben gefühlt 4 Podcast-Folgen über nichts anderes gesprochen, als dass jeder Spieler uns hier sein Leid geklagt hat, wie anstrengend diese Wanderung gewesen ist. Das heißt also, wie lange sind die gewandert? 3-4 Stunden oder so, ne? Ja, und dann haben sie noch übernachtet auf der Hütte. Das heißt, das würde es jetzt bei dir als Trainer eher nicht geben.
Ich glaube, dass, also wenn ich die Geschichte, ich war ja nicht dabei, aber die wurde mir auch erzählt. Ich glaube, auch so ein bisschen vorsorglich für meine Idee, die ich vielleicht im Trainingslager haben könnte. Ich glaube, dass es eine Verkettung auch von unglücklichen Umständen war, die dazu geführt haben, dass das lange gedauert hat. So.
Es soll auch ein relativ übermotivierter Wandersführer eine Rolle gespielt haben, der mit den Löwen an sich erstmal nichts zu tun hat und sich, glaube ich, gedacht hat, ne, Profisportler, die können ja mal so einen Berg hoch und runter. Was machst du denn, um nach einem harten Arbeitstag zu sagen, Schalter aus und jetzt habe ich meine Ruhe?
Also nicht viel.
Okay.
Also ich kann wirklich gut einfach entspannen. Ich brauche da nicht viel für. Manchmal höre ich Musik, manchmal trinke ich ein Glas Wein, manchmal setze ich mich einfach hin und lese ein bisschen was. Oder, ja. Also das ist unterschiedlich. Ich schlafe dann auch gut. Also ich bin da wirklich, glaube ich, wenn ich noch Aufgaben habe, ist es schwer. Mhm. Oder wenn ich das Gefühl habe, irgendwas funktioniert nicht oder ich müsste noch, dann kann ich es nicht. Aber wenn ich meinen Tag so erledigt habe, wie ich es mir vorgenommen habe, kann ich auch ganz gut abschalten.
Mhm. Was mit Busreisen? Netflix-Typ oder?
Gar nicht.
Oder Spielvorbereitung?
Ja, eher nutze ich zur
Echt?
Arbeit, ja.
Okay. Eieiei. Ich glaube, ich würde nur pennen in so einem Mannschaftsbus.
Aber man schläft, ohne danach erholt zu sein. Das ist meine Erfahrung und von daher nutze ich das lieber, um zu arbeiten.
Wie schnell ist dieser Klassenfahrtsgedanke rum? Also ich stelle mir das eigentlich ganz witzig vor. Geil, du bist ständig mit deinen Kumpels irgendwie unterwegs, mit deiner Mannschaft, du bist in einem Mannschaftsbus, hast da irgendwie Spaß miteinander. Aber das ist ja nur die romantische Vorstellung eines Ahnungslosen in dem Fall. Weil nach weiß ich nicht, einem halben Jahr Saison geht es dir ja wahrscheinlich auch im Sack.
Ich glaube, das müsst ihr die Spieler fragen. Für mich ist das, also ich habe nicht das Gefühl von einer Klassenfahrt und als Trainer nie gehabt. Ich glaube, als Spieler bin ich schon gerne. Das war auch cool und hat Spaß gemacht, mit den Jungs unterwegs zu sein. Jetzt... Ja, habt ihr jetzt auch schon gehört, dass das ne, zwischenmenschlich zwischen Michael und mir vom Humor nicht so passt. Ne? Von daher ist das...
Sitzt neben mir im Bus, oder?
Ja, aber da findet keine Kommunikation statt. Das ist...
Ich habe ja so ein bisschen diesen dänischen Akzent vermisst, muss ich ganz sagen. Ich liebe es, wenn die Dänen Deutsch sprechen. Hatten wir ja mit dem anderen Jakobsen jahrelang. Und ich finde, es hat was. Und
das ist einfach sympathisch. Ne? Und deswegen denkt er hätte Humor, weil alle die ihn sympathisch finden. So, aber der kann ja halt erzählen, was er will, weil der Dialekt ja sympathisch klingt.
Ja,
so.
Für mich Platz 2 der besten Dialekte in Europa. Platz 1 ist ganz klar Holland, oder? Oder Niederlande.
Ja, da bin ich nicht bei dir.
Nicht so? Nein. Was findest du noch gut? Was hörst du noch gerne an Dialekten?
Habe ich mir wenig Gedanken gemacht, aber ich bin dann eher Richtung Süddeutschland oder Österreich oder Schweiz.
Echt?
Oder so. Ja.
Ah, so Schweiz.
Aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, weil das ist jetzt einfach aus dem...
Du sprichst mit jemandem, der 10 Jahre Andi Schmid überstanden hat, was Sprache angeht. Das ist dann dialektmäßig gesehen. Wobei, es ging. Ich bin mal gespannt, ich würde mich unheimlich gerne mal mit Andi Schmid unterhalten, nachdem er jetzt mal wieder, weiß ich nicht, für 3-4 Monate in der Schweiz war. Wahrscheinlich versteht man jetzt wirklich keinen Ton mehr von dem, was er sagt.
Ja. Aber wie gesagt, den dänischen Dialekt mag ich auch gerne. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich muss nur immer, für mich ist es schwer dann, wenn man den ganzen Tag mit Michael im Büro sitzt und spricht, nicht selber da rein zu verfallen so ein bisschen. Ne? Also dieses...
Übernimmst du den Dialekt dann so ein bisschen, oder?
Ja, sie erwischt mich dann dabei und muss mich, aber das ist ja oft so, dass man manchmal denkt, dann ist das eine andere, also spricht man besser miteinander, wenn man so einen ganzen Tag verbringt und das... muss ich mir zwingend abgewöhnen. Deswegen versuche ich ihm noch besseres Deutsch beizubringen.
Dann sind wir sehr gespannt, wie sich das entwickelt zwischen euch beiden. Wir werden irgendwann mal einen Stand abfragen, was Humor zwischen euch beiden angeht. Ich finde es bisher ehrlicherweise sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast für, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber wir waren, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wir haben schon mal wir haben schon Folgen gemacht, die waren anderthalb Stunden lang, aber da hättest du heute gar keine Zeit für, hast du gesagt, ne?
Nee.
Okay. wir wünschen dir erstmal noch ein gutes Ankommen. Wir wünschen dir und uns, in dem Fall hängt das ja unmittelbar miteinander zusammen, alles, alles Gute hier bei uns und vor allen Dingen natürlich auch für die kommende Saison, für die nächsten Saisons und freuen uns, das wiederhole ich gerne nochmal, dass du bei uns bist. Vielen Dank und an alle unsere Hörer, ihr könnt uns abonnieren bei all den Portalen, wo man uns so hören kann und wir freuen uns auch mit euch auf eine schöne neue Saison. Holt euch auf jeden Fall, es ist ja, wir werden ja einen Tag vorher ausgestrahlt. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Tickets geben für morgen gegen Melsungen. Also holt euch die, kommt in die Arena. Die Mannschaft hat sich das verdient, hat eine tolle Vorbereitung gespielt und hat sich eine volle Arena verdient. Und dann hoffen wir das Beste. Wir freuen uns auch auf euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.